versuchen wir es mal der Reihe nach durchzunehmen und schauen, wie viel welche Frage und welche, also auch wie viel Interesse welche Frage und Antwort findet. Wir können es ja auch wieder fallen lassen, wenn sich bei einer Sache nicht viel ergibt. Zum ersten Punkt, ja, ich habe so auf den Vergleich geschimpft und jetzt das Gegenargument, braucht es nicht den Vergleich, wenn man überhaupt was bestimmen will. Muss ich mal ganz theoretisch und abgesehen von Feindbild und sonst irgendwas sagen. Vergleichen ist eine ganz dürftige intellektuelle Tätigkeit. Es ist ganz billig, das ist so und das ist anders. Da weiß ich nicht, wie das ist und nicht, wie das ist, wenn ich weiß, das ist nicht wie das. Einen wirklichen Vergleich durchführen verlangt eigentlich, dass man die Identität der einen Sache und die Identität der anderen Sache bestimmen kann. Dann überhaupt kann ich vergleichen. Ja, es gibt von Marx diesen Scherz, irgendetwas verhält sich wie Notariatsgebühren, rote Rüben und Musik. Gut, ein Witz. Warum lacht man? Weil man merkt, bei einem Vergleich braucht es was Gemeinsames. Und wo es Gemeinsame fehlt, ist der Vergleich völlig sinnlos. Ja, Notariatsgebühren und Musik kann man nicht vergleichen. Warum? Weil die Mitte fehlt. Vergleichen heißt immer Identität und Differenz einer Sache, zwischen zwei Sachen feststellen. Und wo die Identität fehlt, ist die Differenz witzlos. Wie klappt das? Ja, ja, gut. Also ich wollte jetzt erstmal bloß sagen, erstens, Vergleich ist ganz primitiv. Zweitens, wenn man wirklich was ernsthaft vergleichen will, dann darf man nicht glauben, der Vergleich wäre das Hilfsmittel, eine Sache zu bestimmen, sondern muss man die Sache bestimmt haben, damit man sie mit einer anderen vergleichen kann. Dann dürfen wir auch gleich wieder sagen, braucht man es dann noch, den Vergleich? Ja, ist dann sehr die Frage. Drittens, der Vergleich, von dem ich geredet habe, war jetzt aber überhaupt nicht, ich bestimme meine Eigenart durch Abgrenzung von anderen, was intellektuell ganz schlecht ist. Wie gesagt, das ist bloß, ich bin nicht so wie die anderen. Ja, es führt ja gar nicht dazu, darin unterscheiden wir uns, weil das darin, da braucht man die Bestimmung der Identität und dann der Differenz. Der Vergleich, den ich besprochen habe, der ist deswegen ein mieses Verfahren, weil man ohne nähere Besichtigung des eigenen Ladens ihn einfach zum Maßstab erhebt und das andere als Abweichung charakterisiert. Ohne Betrachtung des anderen Ladens, ja, vielleicht ist der ja für sich auch in Ordnung. Vielleicht sind sie beide wenig in Ordnung und verdienen beide keinen großen Respekt. So, das war also erstmal der Punkt. Mit dem Spiegel, da würde ich einfach vertrösten, lese ihn nach. Der gibt sich dann schon an der einen oder anderen Stelle kritisch im Sinn von, wir übernehmen nicht alles, was die Amerikaner ihren Feinden an Bösen nachsagen. Aber eins muss man schon zugeben. Die Zitate, die ich jetzt heute erzählt habe, die sind aus dem Spiegel. Und die sind in dem Sinn, unsere Lage, unser Verhältnis von Staat und Religion zum Maßstab machen und die muslimischen Praktiken zur Abweichung. Jetzt die Frage, ist das eine Machenschaft der Regierung oder ist das was, was unsere Öffentlichkeit von sich aus macht? Wir als Volk, wir als Nation machen. Ich weiß nicht genau, ob die Frage so gemeint war. Ich muss mal nachschauen. Also, spüren wir ihm nach. Ja, das Argument, oder da war der Hinweis drauf dabei, in Westeuropa gibt es ja schon lange Zeit islamische Minderheiten und die werden schon immer so ein bisschen distanziert beäugt. Da stimmt eins, ja, die werden distanziert beäugt, sie gelten als, so nach dem Muster, was sind denn das für welche? Die sind ja nicht von hier. Und es hat schon dieses, das ist das Fremde, also nicht in Ordnung. Ja, und dann kommt sehr drauf an, wie ein Staat sich dazu stellt. Eine Regierung kann sagen, Leute, beruhigt euch mal, das ist eine Bereicherung, ja, Multikulti es gibt immer mehr Essen bei uns, verschiedene Gebräuche sind doch besser als wenige. Es gab eine Phase, wo man gesagt hat, wir haben diese ganzen Gastarbeiter hergeholt, jetzt werden wir auch ein bisschen offener. Die Phase ist erledigt und jetzt ist die Phase, wir achten auf unsere Identität und die sollen sich mal bei uns integrieren. Ja, das ist mein Satz von ganz Anfang. Sollen mal die tolerant sein gegen uns und nicht immer wir gegen sie. Das ist jetzt die Phase. Und die Phase, die wird schon von oben auch ins Recht gesetzt. Und es ist ganz grundsätzlich so, dass der Kern von diesem Misstrauen, ja, die sind nicht von hier, da stimmt doch was nicht. Der Kern dieses Misstrauens ist überhaupt die Staatsbürgerlichkeit. Ja, warum misstraut man denen anderen? Warum sagt man, was sind denn das für welche? Ja, ich sag mal Behauptung erstmal wenigstens machen. Der Kern davon ist unsere Sittlichkeit. Und das geht dann runter bis zu welchen Würsten wir essen und welche Schuhe wir anziehen. Unsere Sittlichkeit verbirgt unser Einstehen für unser Gemeinwesen. Fremde Sittlichkeit, erregtes Misstrauen, ob die überhaupt loyal zu dem Staat sind, unter dem sie hier leben, oder ob sie nicht Loyalitäten zu den Herkunftsländern haben, aus denen sie kommen. Und da ist der Staat wie Gott eifersüchtig. Menschen, die hier leben, haben mir zu dienen, haben zu mir loyal zu sein. Und welche, über deren Loyalität ich mir nicht ganz sicher bin, die verdienen erstmal Misstrauen. Und so werden Ausländer grundsätzlich behandelt, nicht erst, wenn eine Feindschaft auswärts angesagt ist. Grundsätzlich gibt es vom Staat wegen ein Misstrauen in die Ausländer, eine rechtliche Schlechterstellung der Ausländer und manchmal ein Angebot, integriert euch, dann könnt ihr werden wie die Hiesigen. Aber im Unterschied zu den Hiesigen, habt ihr den Beweis zu erbringen, dass ihr seid wie die Hiesigen? Ja, wenn ein Westdeutscher hier geboren ist, der braucht nichts beweisen, der hat den Pass verpasst gekriegt, keine Frage, ob er ihn will oder nicht. Wenn ein Türke sagt, er wird Deutscher, dann sagt man, kannst du auch Deutsch, kannst du gescheit, hast du mal was über die Verfassung gelernt, weißt du, dass es bei unserem Bundesrat gibt und so weiter. Und alles muss er dann irgendwie hersagen und beweisen, dass er ein guter Deutscher geworden ist. Er muss das Misstrauen, das gegen ihn sozusagen staatsnatürlicherweise entgegenschlägt, das muss er widerlegen. So. Also so viel Feindseligkeit gegen Ausländer gibt es ganz ohne den Krieg. Aber weil es die immer gibt, ist sie so wunderbar abrufbar, wenn es außenpolitische Bedürfnisse gibt, das eigene Volk ja in eine Verteidigungsstellung, also in eine eingebildete Verteidigungsstellung gegen einen äußeren Angriff, gegen einen Angriff durch Überfremdung oder durch welche, die uns nicht lassen wollen, zu bringen. Jetzt habe ich noch zwei Sachen von dem Beitrag vorgemerkt, nämlich die Sache mit, okay, es wird gesagt, okay, räumen wir es mal ein. Warum sollen sich Menschen, die im Islam leben, nicht auch unter ihren Sitten wohlfühlen? Und wenn sie das tun, soll man sie auch in Ruhe lassen? Eine Frau, die sich unter diesem Schleier geborgen fühlt, bitte, die soll man nicht hervorzerren. Aber in ihrem Land hat sie nie ausprobieren können, ob ihr was anders auch gefallen würde. In der Demokratie hätte sie das ausprobieren können. Das war jetzt der Einwand, ja? Weißt du, der Gedanke hat darin seinen Haken, dass man in der Demokratie halt gerade dran denkt, eine verbindliche Kleiderordnung gibt es höchstens für Lehrer, Manager, Bankangestellte. Die dürfen auch nichts ausprobieren, worin sie sich wohler fühlen würden. Für den Rest gibt es die verbindliche Kleiderordnung nicht. Und weil die Kleiderordnung deswegen kein Bestandteil einer verbindlichen Sittlichkeit ist, deswegen erscheint es hier als ziemlich frei. Sag doch mal, als Deutscher täte man sich ohne Eigentum wohler fühlen. Ja, das dürfen wir hier auch nicht ausprobieren. Man darf halt überall das nicht ausprobieren, was verboten ist. Das, was erlaubt ist, darf auch der Afghane ausprobieren, ob ihm der eine Tee besser schmeckt als der andere. Ja? Wenn es der Koran nicht vorschreibt, kann er das ruhig ausprobieren. Bloß, was dort verboten ist, kann er nicht probieren. Aber was hier verboten ist, kann er hier nicht probieren. insofern ist der ganze Gedanke, hier könnte man es probieren, also hier hätte man doch die Freiheit, es anders zu machen. Der ganze Gedanke lebt davon, dass man halt an Felder denkt, die hier nicht unter Verboten fallen.
Ja, aber es ist ja nicht nur ein Feld von Freiheit und Unfreiheit, das ist einfach, also bei dem Beispiel, die Sexualitätsfreiheit, ja, die von der Frau gesteckt wird, also sie kann nicht entscheiden, okay, heute reiße ich Männer auf und morgen habe ich keinen Bock mehr. Das geht einfach nicht. Na, also rein theoretisch.
Gar nicht zu alles nicht zu bestreiten, ja, alles nicht zu bestreiten. Jetzt muss man halt festhalten, es ist dort die Sittlichkeit. Ach Gott, ja, Entschuldigung. Es war aber jetzt mehr ins also das Beispiel, ja, es gibt Freiheiten hier, die hat man dort nicht. Zum Beispiel, was das ganze Sexualleben betrifft. Eine Frau in Afghanistan kann nicht sagen, heute reiße ich Männer auf, morgen will ich wieder was anderes. Ja, das stimmt, diese Freiheit haben sie nicht, weil halt die dortige Sittlichkeit das nicht vorsieht. Das ist verboten, die Frau ist in dem Sinn Gegenstand einer Verheiratung, die die Eltern vornehmen und die suchen sich da einen nach dem Stand würdigen Mann raus, übrigens wie bei uns vor ungefähr 120 Jahren. Und die Frau hat dann halt in die Ehe zu gehen und zu schauen, was sie der abgewinnt oder aber nicht. Die Freiheit, dass man selber der aktiv wählende Sexualpartner ist, ja, die gibt es dort nicht. Stimmt, kein Zweifel. Wer die Freiheit also will, fühlt sich in Afghanistan eingeengt. Kein Zweifel. Wer aber die Freiheit vom Eigentum will, fühlt sich hier eingeengt. Nochmal, es hängt ja immer bloß dran, an was du denkst. Und wenn man aber nicht weitergeht, oder wenn man so bescheiden ist zu sagen, ich messe das, was die Afghanen dürfen, an all dem, was mir hier erlaubt ist, dann mache ich auf freundliche Weise ganz was Ähnliches, als was der Systemvergleich ist, von dem ich vorhin, über den ich so hergezogen bin. Die dürfen das nicht, was wir dürfen. Ja bitte, dann sag's doch auch mal umgekehrt. Wir dürfen nicht, was die dürfen. Das gibt, bei uns ist ein Vermummungsverbot, wenn es das so rumläuft. Gut, es war jetzt auch bloß ein Blödsinn. Der letzte Punkt des Beitrags war, Toleranz und Demokratie sind nicht dasselbe. Ja, sind nicht dasselbe, aber vielleicht lohnt es sich, dass man auf den Unterschied noch einen Augenblick eingeht. Die tolerante Art des Islam, die doch von Lessing so gelobt worden ist, ja, und die eben in dem berühmten Andalusien des 12. und 13. Jahrhunderts praktiziert worden ist, auf das wir heute noch schauen und wo wir uns sagen lassen müssen, da waren doch die Christen die Barbaren. Stimmt ja alles. Diese Toleranz ist was anderes als die moderne. Die Toleranz des Islam besteht im Wesentlichen darin, dass er den christlichen und jüdischen Religionen einen religiösen Platz relativ zum Islam zuweist. Ja, die Lehre heißt da, die sind auf dem richtigen Weg, ist da die Tonart. Die sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht, wo sie hingehören. Die sind nämlich quasi die historischen Vorläufer und Bruchstücke, aus denen unser Gesamtwerk entstanden ist. Weil sie die Bruchstücke ist, weil sie auch unseren Gott verehren, weil sie auch unseren Abraham schätzen, weil sie auch die Maria kennen, die wir kennen, sogar den Jesus kennen, die Islamis als Propheten, der halt auch gute Sachen vertreten hat. In dem Sinn, die genießen Anerkennung, weil sie als Religion quasi eingebaut worden sind in das religiöse Gebäude. Keineswegs so tolerant ist der Islam gegen animistische Religionen. Animistisch heißt also, welche, die halt Baum- und Flussgötter kennen. Also der Punkt mal, ja, weil sie eingebaut worden sind. Das ist eine ganz andere Sorte Toleranz als die moderne. Die moderne, die sagt, glaub deinen Scheiß, aber glaub ihn für dich. Die Moderne, die ist nicht, da ist gar, es ist gar keine religiöse Anerkennung der anderen Religion, sondern es ist eine Statuszuweisung. Im Prinzip übrigens erstmal an alle Religionen. Eine Statuszuweisung an den Glauben insgesamt. Er hat Privatsache zu sein. So Zeug haben die gar nicht gedacht da in Andalusien, ob das Privatsache ist oder nicht. Die haben gedacht, ja, auch die Juden sind ehrenwerte Menschen, weil sie kennen Ibrahim und Moses. Also gut, weil ich jetzt sagen, es ist was anderes als das Moderne. Das Moderne ist was in dem Sinn Brutaleres. Es ist aufgeklärt, indem es sagt, diese Glaubensgebäude dürfen keine Verbindlichkeit haben. Aber eine Funktion für den braven Staatsbürger haben sie schon. Und diese Kombination ist das Zynische der modernen Stellung. Also gut, den Unterschied wollte ich an der Stelle sagen. Geht jetzt aber schon mehr ins, also das ist jetzt eigentlich weniger politischer Streit, es geht ja mehr in die Bildungselemente. Kommen wir nochmal, gibt es noch aus anderer Ecke Einwände oder Fragen oder sowas? Ja, bitte.
Überlegung anstellen, wie man diese Selbstmorde eindämmen und Freizeit abstellen könnte. Ich würde sagen, die Ursachen zu bekämpfen. Und bevor hier der Westen nicht bereit ist dazu, gibt es Terror am laufenden Band. Das sieht man ja. Aber kann der Freizeit total falsch, weil die dortigen Eigenheiten nicht berücksichtigt. Ich habe einen Artikel gelesen, der Oberlehrer der Nation, wenn man dort ein Haus endet, muss man anfragen, darf ich rein? Nein, sie gehen wie Rambos rein. Dann wundern sie sich, dass sie unfreundlich empfangen werden. Das ist ein Beispiel. Und zweitens, der Israel-Konflikt, man weiß doch, was die Ursache ist. Die Herrschaften sollen raus aus der Westbank. Es gibt schon längst Urteile. Und die enge Anbindung von Türkei zu Israel spielt ja auch eine Rolle. Ja, können sie sich wehren, da wehren sich halt die Moslems von der Türkei. So einfach ist das. Und der Fokus springt da sehr leicht über. Moslem zu Moslem ist ja praktisch noch eine Bruderschaft, kann man sagen. Und hier muss man ansetzen. Man müsste doch endlich mal ausdenken, die Militärer müsste endlich mal Saudi-Arabien raus. Ganz korruptes Regime. Es ist kein Wunder, dass die Leute sich aufregen. Kein Wunder mehr. Geht schon längst weg. Und ich glaube nicht, die Ölversorgung zusammenbrechen würde. Auch der Iran hat Interesse, Öl zu verkaufen, ja? Obwohl er ein Gottesstaat ist. Und so könnte man es genauso wohnen in der, auch in Saudi-Arabien, die müssen auch irgendwann leben. Und dass der Ölpreis so enorm steigen würde, das widerspricht alle bisherigen Machtgesetze. Wir sprechen nicht.
Ein abgekürztes Referat von dem Beitrag ist folgendes. Der Sprecher stellt sich die Frage, was müsste man denn eigentlich tun, um die Terroranschläge, diese Selbstmordanschläge von radikalen Islamisten abzustellen? Und er sagt, man müsste den Anlass beseitigen, nämlich die amerikanische Vorherrschaft über den Nahen Osten. Und da kommen dann Unterpunkte dazu. Ich will mich über die Unterpunkte gar nicht aufhalten, also der Hauptpunkt. Die sollen raus aus Saudi-Arabien, die sollen den Irak in Ruhe lassen, die sollen den Iran nicht bedrohen, die Amerikaner, und die sollen den Israel-Palästina-Konflikt mal lösen, und zwar auf Kosten der israelischen territorialen Ansprüche. Und dann sagt er noch das Argument, er glaubt nicht, dass das furchtbar nachteilige Wirkungen hätte auf die Ölversorgung der freien Welt, denn die müssen ihr Öl auch verkaufen, und was bleibt ihnen schon übrig, als das Öl zu verkaufen, und der Ölpreis so übermäßig steigen würde er nicht. An der Stelle muss ich separieren. Einerseits, na gut, da wird auf den Imperialismus der westlichen Welt, auf die Beherrschung des Nahen Ostens, auf den Anspruch, der da aufs Öl erhoben worden ist, abgezielt und gesagt, das sollte nicht mehr sein. Es ist schon ein bisschen schräg, wenn man sagt, das sollte nicht mehr sein, damit diese verrückten Islamis endlich ihre Selbstmordattentate abstellen. Sozusagen, man befasst sich mit dem Problem gleich unter dem Gesichtspunkt, weil es für uns Nachteile hat, soll man den Imperialismus lassen. Ja, der Amerika sagt, naja, mit den Selbstmordattentaten werden wir fertig und lassen ihn dennoch nicht. Wenn wir kein anderes Argument dagegen wissen, als weil das Schäden bewirkt, weil das bei uns Ärgernis bewirkt, wenn wir kein anderes Argument dagegen wissen, ist es ein wenig schlecht. Also ist nicht gut zu sagen, aus dem Grund, weil die bei uns auch nochmal was kaputt machen, sollte man sich dort zurückhalten. Den funktionellen Zusammenhang, der ist so, da denkt man so quasi so mit bei der Frage, wie regelt man denn die amerikanisch beherrschte Weltordnung besser? Gut, ist das eine. Das zweite ist die Geschichte, wenn die Amerikaner sich da zurückziehen würden und friedlich wären, das wäre doch alles bestens. Da unterschätzt man die gewalttätige Natur der Staatenordnung. Die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, sie haben viel zu lange Staaten, die was Eigenes wollen. Übrigens, was wollen die? Macht. Beherrschung ihrer Nachbarn. Ungefähr dasselbe, was Amerika auch will. Sie haben viel zu lange Staaten, der Bush sagt es richtig, wir haben uns viel zu lange mit Diktatoren arrangiert, ja, so redet er heute. Viel zu lange, in ihrer Sicht, haben sie Staaten groß werden lassen, die eine Staatsräson verfolgen, die, wenn sie zum Zuge käme, die ungebrochene Kontrolle Amerikas über die Bedingungen der Weltwirtschaft wirklich beschränken würde. Und die Bedingungen der Weltwirtschaft sind nun mal Gewaltbedingungen. Es stimmt nicht, dass man sagen kann, die wären alle, es wäre doch alles wunderbar schiedlich, friedlich, die würden ihr Öl sowieso verkaufen. Im Moment stört sich Amerika daran, dass manche ihr Öl verkaufen und das Geld, das sie dafür kriegen, für Sachen benutzen, die Amerika nicht mag, nämlich Waffen kaufen, sich zu potenten Staaten entwickeln. Ja, bei dem ganzen Argument mit dem zurückgebliebenen Islam ist ja der schönste Witz der Irak, der jetzt der Feind Amerikas gewesen ist und kaputt gemacht worden ist. Der Irak war überhaupt kein islamistischer Staat. Im Gegenteil, der war ein Fall von modernem Staat. Der hat sein Volk mit Gewalt zu einem modernen Staat gezwungen. Der hat eine mechanische Industrie, eine Erdölindustrie, eine erdölverarbeitende Industrie bis hin zur Waffenindustrie aufgebaut. Der war ein moderner Staat. Der hat den Amerikanern nicht, weil er so zurückgeblieben war, sondern weil er so modern war, nicht gepasst. Weil er die Öleinkünfte wirklich in staatliche Potenz und dann die staatliche Potenz in außenpolitische Macht übersetzt hat. Und was sollen sie sonst damit machen, die Mächtigen, mit dem Reichtum, der bei ihnen zustande kommt, als Waffen kaufen? Ist doch bei uns auch nicht anders. Wenn die Wirtschaft klappt, wird der Reichtum, der entsteht, in die Grundlagen auswärtiger Macht übersetzt. Insofern bekämpft Amerika, das muss man ernst nehmen. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Amerika bekämpft einen Feind, den könnten sie doch ruhig in Ruhe lassen. Es würde ihrer Macht in der Welt gar nicht schaden. Sie würden ihr Öl kriegen und alles wäre bestens. Nein, Amerika bekämpft Staaten, die aus ihrem Öl was machen wollen. Nämlich eine gewisse Macht auf diese Ressource gründen. Und Amerika sagt, die Macht über die Gegend will ich. Ich will das im Griff behalten. Gegenüber denen, die doch zur Versorgung der Welt mit Öl vorgesehen sind. Das schließt übrigens viel ein. Der Preis muss stimmen. Die Menge muss stimmen. Die Entscheidung darüber, wer es kriegt und wer es nicht kriegt, muss in der richtigen Hand sein. Also da nimmt Amerika ja auch ein Verhältnis zum Rest der Welt ein. Westeuropa, Japan, China, wer kriegt das Öl? Ja? Erstmal kann man sagen, wer den Preis bezahlen kann. Gut, aber wenn Amerika dort sitzt und die Macht drüber hat, dann kann es auch entscheiden, der und der kriegt es nicht. Kuba kriegt es nicht. Ob sie es bezahlen können oder nicht, die kriegen es nicht. Also, man muss die Gewalttätigkeit unserer Weltordnung ernster nehmen. Dann schaut das Ganze auch nicht mehr so aus, wie Amerika bekämpft sozusagen aus, sei es Übermut, sei es unnötiger Arroganz der Macht, einen Feind, den es gar nicht bräuchte. So ist es nicht. Amerika betrachtet seine Dominanz über den Globus und bereinigt eine machtmäßige Unklarheit in einem ganz wichtigen Weltreck. Und das ist ein Verhältnis zu denen dort und zum ganzen Rest der Welt. Deswegen schmeckt doch den Europäern dieser Krieg so schlecht. Weil es ein Verhältnis zu ihnen auch ist, was die Amerikaner dort regeln. Auch aus dem Grund ist es ganz irrig zu meinen, ach Gott, da können sie doch leicht darauf verzichten, sollen sie das Öl einfach bezahlen. Für das, was die damit wollen und für die Kontrolle, die sie über die anderen Staaten und über die ökonomische Konkurrenz zwischen den Staaten wollen, ist die Kontrolle über das Öl durchaus wichtig, und da ist mehr als Kontrolle, die man an den New Yorker Spotmärkten, also an den frei gehandelten Ölquantitäten da in New York und London erzielt. Da ist mehr Kontrolle als das verlangt. Also insofern, der Krieg hat einen härteren Grund als einen, den man im Sinn von wir beraten euch, lasst das, es geht ohne ganz gut, aus der Welt schaffen könnte. Nein, unsere ganze Lebensform gründet auf die Beherrschung, ein Staat beherrscht den anderen. Und wenn es die Amis nicht tun, dann tut es die EU übrigens. Wenn die Amis abtreten würden, dann wäre doch die EU der nächste Anwärter auf Kontrolle an aller anderen Staaten. Es stimmt doch nicht, dass die Weltwirtschaft ein Verhältnis der Gewaltlosigkeit sein könnte, wenn die Weltwirtschaft auf Eigentum, auf Tausch und auf Bereicherung einer Nation an anderen Nationen beruht. Insofern ist die Einsicht in die Verkehrtheit der Lage eine, die reicht viel weiter als Amerika macht da einen unnötigen Krieg. Also das war jetzt die Bezugnahme auf den Gedanken, es ging doch ganz gut ohne. Ja, das schließt auch ein, man muss viel, es ist der Umsturz von viel mehr verlangt als bloß die Beseitigung einer verrückt gewordenen amerikanischen Regierung. So verrückt sind die nicht. Das Verrückte, was in ihrem Auftreten steckt, ist ja nicht zu bestreiten, dass das was Fanatisches hat. Das Verrückte, das ist die Unbedingtheit, mit der er Weltmacht ihr Interesse absolut setzt. Aber das ist nicht im Sinn von, der spinnt und das amerikanische Nationalinteresse wäre ganz was anderes. Er drückt mit seinem Fanatismus die Unbedingtheit des amerikanischen Nationalinteresses aus.